NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Das war eine Aufnahme vom Yiddish Summer Weimar, wo es alljährlich auch einen Kinderlieder-Workshop gibt. Mitgesungen haben die Töchter von Simon Neuberg. Er ist Professor für jiddische Sprache, Sprachgeschichte und Literatur an der Universität Trier und hält damit einen von zwei deutschen Lehrstühlen für Jiddistik in Deutschland. Der andere befindet sich in Düsseldorf. Simon Neuberg ist in diesen Tagen sehr gefragt, denn der Europäische Tag der jüdischen Kultur am kommenden Sonntag hat diesmal den Schwerpunkt Sprachen. Simon Neuberg, Sie leben als Franzose in Deutschland und Sie sind einer der ganz wenigen Menschen und auch ganz wenigen Juden hier, der mit seinen Kindern, Sie haben drei Töchter, zu Hause Jiddisch spricht, als Franzose. Warum?
Ich habe beschlossen, diesen Schatz nicht nur meinen Studenten, sondern auch meinen Kindern zu vermitteln. Es trifft sich so, dass meine Frau mit den Kindern Französisch spricht, sodass sie auch diese Sprache zu Hause lernen. Und das ist ja wichtig. Erstens ist Französisch meine erste Sprache und das ist auch die Sprache der Großmütter, die meine Töchter noch haben. Es ist nämlich bei uns anders als in vielen Familien, wo die Großeltern Jiddisch sprechen und die Enkel nicht. Bei uns ist es genau umgekehrt.
Und Ihre Kinder wachsen also dreisprachig auf?
Ja.
Und das geht gut?
Soweit. Ganz gut.
Sie waren in den Sommerferien mit Ihrer Familie in den USA, nahe New York, in Jiddischland, wie Sie so salopp sagten. Was haben Sie da gemacht?
Also wir waren auf einem Feriencamp, der Jiddischwoch heißt. Das ist Jahr für Jahr eine Woche. Der gemeinsame Nenner all derjenigen, die zu diesem Camp gehen, ist eben die jiddische Sprache. Man lebt sich aus eine ganze Woche auf Jiddisch.
Jiddisch entstammt ja dem Mittelhochdeutschen, angereichert durch hebräische und slawische Einflüsse. 11 Millionen Juden haben in Ost- und Mitteleuropa vor der Shoah Jiddisch gesprochen. Danach dachte man, die Sprache stürbe aus. Nun wächst die Zahl der Jiddisch Sprechenden wieder ganz dramatisch. Woran liegt das und wo passiert das?
Erstens gibt es einige Gruppierungen unter den Ultraorthodoxen, das sind die bekanntesten Jiddischsprecher, die an Jiddisch als Teil ihrer Tradition festhalten. Und die haben gerade sehr viele Kinder, sodass es da viele Leute, die jünger sind als wir und Jiddisch sprechen. Und es gibt auch ein erwachendes Interesse im weltlichen Sektor bei Jugendlichen, die Jiddisch in der Familie haben, die Großeltern haben, die Jiddisch sprechen oder gesprochen haben und die versuchen, an diese Familienwurzeln neu anzuknüpfen.
Allein im New Yorker Stadtteil Brooklyn, habe ich gelesen, spricht man in 87.000 Haushalten Jiddisch. Also das sind die Viertel, wo die ultraorthodoxen Juden, also die chassidischen Juden sehr konzentriert wohnen. Crown Heights, Williamsburg, Borough Park. Da kann man überall auf den Straßen und in Geschäften Jiddisch hören. Gibt es das eigentlich auch in Europa, dass es Städte oder Viertel gibt, wo das auch öffentlich gesprochen wird?
Ja, das ist spezifisch für die ultraorthodoxen Gemeinschaften, die Jiddisch praktizieren, dass sie darauf angewiesen sind, zusammen zu wohnen. Deswegen gibt es solche Straßenzüge in den Quartalen von Brooklyn, die Sie genannt haben, aber auch in London, in Antwerpen gibt es auch solche Viertel.
Es gibt unheimlich viel über Jiddisch im Internet. Welche Seite würden Sie empfehlen, wenn man mehr wissen will? Also zum Beispiel der jiddische Tamtam, ist das ein guter Tipp?
Man kann im Internet verschiedene Zeitungen auf Jiddisch lesen, man kann verschiedene Radiosender auf Jiddisch hören und man kann viele jiddische Bücher digitalisiert finden, sodass man sehr leicht an jiddische Literatur herankommt.
Aber das ist alles in hebräischen Buchstaben geschrieben.
Das ist bei Jiddisch das Normale, ja.
Ja, es gibt da nichts Transkribiertes in lateinische Schrift.
Es gibt einige transkribierte Bücher, aber Leute, die zum Beispiel Lieder singen, können auf sehr viele Anthologien von jiddischen Volksliedern zurückgreifen, bei denen die Texte auch in Transkription parallel gegeben werden.
Wie machen Sie es mit modernen Wörtern, die es im Jiddischen eigentlich noch gar nicht gibt? Computer, Handy, Laptop?
Das Wort Computer ist in sehr vielen Sprachen verbreitet und im Jiddischen auch. Für Laptop sagen die Amerikaner Choice Computer oder Schlepptop. Für Handy habe ich sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen gehört, je nachdem, aus welcher Sprachgemeinschaft man kommt und welches Wort man in seiner anderen Sprache kennt. Es scheint in Amerika sich auf der Jiddischwoche zumindest das Wort Mobilke durchzusetzen. Ich neige dazu weiterhin, Keschene Telefon oder kurz Keschefon zu sagen.
Kesche?
Keschene heißt Tasche und Keschefon ist also sozusagen ein Taschentelefon. Aber es gibt eine Art Wortspiel mit Kischef. Kischef heißt ja Zauber. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass am Anfang diese Telefone ein bisschen wie Zauber gewirkt haben.
Dank Simon Neuberg und gut Schabbes.
Nicht auf Verwurz und gut Schabbes euch.
Das war Simon Neuberg, er ist Professor für jiddische Sprache und Literatur an der Uni Trier. Bei uns geht es gleich um das Maimonides-Zentrum in Hamburg, wo jüdischer Skeptizismus gepflegt wird. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner William Wolf aus Schwerin den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Konflikt um den Vorstand der jüdischen Gemeinde Berlin weitet sich aus. Wie der Zentralrat der Juden in Deutschland mitteilte, befasst sich nun das Schiedsgericht des jüdischen Dachverbandes mit dem Fall des amtierenden Vorsitzenden der Berliner Gemeinde, Gideon Joffe. Ihm wird vorgeworfen, Gemeindewahlen 2011 und 2015 zu seinen Gunsten manipuliert zu haben. Der Zentralrat appellierte an die Mitglieder des Gemeindevorstands, an dem Verfahren kooperativ mitzuwirken und bis zur abschließenden Klärung des Sachverhalts ihre Ämter in den überregionalen Gremien des Verbandes ruhen zu lassen. Gideon Joffe sprach von einer Verleumdungskampagne, hinter der Zentralrat selbst stecke. Er sei ein unbequemes Direktoriumsmitglied, dessen Fragen Präsident Josef Schuster nicht möge. Im Juli hatte sich ein ehemaliger Vorstandskollege von Gideon Joffe öffentlich selbst des Wahlbetrugs in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevorsitzenden bezichtigt. Rund 500 Rabbiner aus mehr als 30 europäischen Staaten haben vorige Woche in Moskau über Maßnahmen gegen Antisemitismus und Terrorismus beraten. Nach Angaben des Verbands der jüdischen Gemeinden in Russland war es die größte Rabbinerversammlung in dem Land seit Jahrzehnten. Russlands Oberrabbiner Berel Lazar unterstrich die positive Entwicklung der jüdischen Glaubensgemeinschaft seit dem Ende des kommunistischen Regimes, das mehrfach antisemitische Kampagnen durchgeführt hatte. Heute gäbe es in Russland neue Synagogen und Gemeindezentren. Dank der harten Politik der Führung des Landes gegen jegliche Erscheinungsform von Antisemitismus seien antisemitische Vorfälle marginal, sagte der Oberrabbiner, der als Anhänger von Staatspräsident Wladimir Putin gilt. Zugleich ordnete ein Gericht in Nordwestrussland die Auflösung der örtlichen jüdischen Gemeinde an. Ihr wurde vorgeworfen, ohne Benachrichtigung der Behörden ihren Sitz verlegt zu haben. Der Verband der jüdischen Gemeinden in Russland protestierte zudem gegen die Ausstrahlung einer antisemitischen Fernsehsendung. Christen, Juden und Muslime in Göttingen wollen an diesem Sonntag gemeinsam den Friedensauftrag ihrer Religionen feiern. Zu dem Fest im Städtischen Museum sind auch die in der Stadt lebenden Flüchtlinge eingeladen, teilten Vertreter des runden Tisches der Abraham-Religionen mit. Delegierte der christlichen Kirchen, der jüdischen Gemeinde und der türkisch-islamischen DİTİB-Gemeinde treffen sich dort regelmäßig zu Gesprächen und zur Planung gemeinsamer Aktionen. Soweit die Meldungen.
Im Hamburger Grindelviertel, das einmal das jüdische Viertel war, entsteht langsam ein neuer, lebendiger Ort der Judaistik. Das Zentrum für jüdischen Skeptizismus an der Universität beginnt demnächst sein zweites Semester. Und es trägt einen großen Namen, den des mittelalterlichen Philosophen Maimonides. Das Zentrum versammelt Geisteswissenschaftler aus aller Welt, die hier, inspiriert von der Diskussionskultur bei Maimonides, interdisziplinär forschen und arbeiten. Es ist insgesamt auf 8 Jahre angelegt und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit einem Millionenbetrag gefördert. Wie dieser skeptische Unibetrieb aussieht und wie sich das Zentrum in die jüdische Community der Stadt einfügt, darüber berichtet Daniel Kaiser.
Man muss schon Freude am Diskutieren mitbringen, denn die Skepsis ist der Motor der Forschung am Maimonides-Zentrum, erklärt Bill Rebiger, einer der Mitarbeiter.
Das Erforschen, das pedantische, nachhaltige Erforschen und Erfragen einer Sache, einer Angelegenheit. Das heißt, nicht so lange Ruhe geben, bis man irgendeine befriedigende Antwort bekommen hat, oder aber sich eingestehen muss, dass man keine Antwort geben kann.
Ganz im Geiste des großen Religionsphilosophen Maimonides, der im 12. Jahrhundert wirkte. Die Veranstaltungen sind oft keine Vorträge, sondern Diskussionen.
Zum Beispiel wäre das die Frage, sind positive Aussagen über Gott möglich? Es gibt in der jüdischen Tradition zum Beispiel die Kabbalisten, die sehr viel über Gott schreiben oder geschrieben haben und vorgeben, sehr viel Wissen über Gott zu haben, bis zu einem bestimmten Grade jedenfalls. Und es gibt eben sehr rationale Philosophen, wie zum Beispiel Maimonides, der sagt, Aussagen, positive Aussagen über Gott sind nicht möglich. Und dann lassen wir eben diese beiden Ansichten miteinander streiten und versuchen eben zu sehen, was sind jeweils die Argumente pro und contra.
Man streitet um jedes Argument. Und bei diesen Diskussionen kann es dann auch mal laut werden.
Das kann auch sehr, sehr leidenschaftlich sein. Wir sind geradezu aufgefordert, uns zu identifizieren mit unseren eigenen Thesen, mit unseren Themen. Das geht dann schon hoch her im akademischen, verbalen Rahmen natürlich.
Am Maimonides-Zentrum entsteht ein Netzwerk mit Top-Forschern aus verschiedenen Bereichen. Jeder bringt seine Expertise mit.
Für Erziehungswissenschaftler ist es natürlich ganz interessant, wie sind Lehrer-Schüler-Verhältnisse? Ist der Student in die Lage versetzt, Fragen zu stellen, die die Autorität des Lehrers in Frage stellen? Das ist im jüdischen Diskurs etwas Selbstverständliches. Da ist sozusagen dieses Infragestellen der Autorität völlig internalisiert. Aber außerhalb jüdischer Wissenskulturen ist das oft nicht selbstverständlich. Wir kennen das vielleicht auch aus dem eigenen Schulsystem, dass es eben nicht immer erwünscht ist, den eigenen Lehrer in Frage zu stellen.
Philosophen, Historiker und Literaturwissenschaftler aus der ganzen Welt kommen nach Hamburg, um hier ein halbes oder ein ganzes Jahr zu forschen, zu diskutieren und zu schreiben, wie Reuven Kipperwasser aus Jerusalem.
Sie haben hier diesen interessanten skeptizistischen Ansatz, der für meine Forschung über rabbinische Literatur bereichernd ist. Es ist etwas Neues, Frisches, und ich bin froh, ein Teil davon zu sein.
Das Maimonides-Zentrum ist ein akademischer Betrieb für die wissenschaftliche Elite. Es gibt aber auch Kontakte zur jüdischen Community der Stadt, erklärt die Vizedirektorin Racheli Chaliva. Auch zum Landesrabbiner Shlomo Bystritzki, der ja kürzlich mit der ultraorthodoxen Chabad-Bewegung ein Rabbinerseminar in Hamburg eröffnet hat.
Chabad ist meiner Meinung nach eine antiskeptische Bewegung. Aber uns geht es hier mit der Skepsis mehr um einen akademischen Blick. Und den wollen wir einbringen, zum Beispiel mit einer philosophischen Sicht auf religiöse Texte. Und ich habe den Eindruck, dass Rabbiner Bystritzki da aufgeschlossen ist. Und das ist ermutigend.
Die ausschweifende Diskussion sei letztlich auch sehr frommen Juden nicht fremd, erklärt Bill Riebiger.
Wenn man sich traditionelle jüdische Texte anschaut, zum Beispiel über Bibelexegese oder religionsgesetzliche Fragestellungen, geht es immer um Kontroversen. Es geht um Argumente pro und contra. Und es geht um den Streit um diese Argumente. Und von daher ist das eigentlich in der jüdischen Tradition ganz selbstverständlich, diese skeptische Fragen.
Das Maimonides-Zentrum für jüdischen Skeptizismus in Hamburg besuchte für uns Daniel Kaiser. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner William Wolf aus Schwerin. Es spricht Ernst-Erich Buder.
Ein ganz akutes Beispiel für die Probleme, mit denen die Tora, die 5 Bücher Mose, uns heute konfrontieren, gibt die morgige Lesung aus dem 5. Buch. Es werden immer Arme sein in deinem Land. Immer. So sagt uns die Tora. Darum, so fährt sie fort, darum gebiete und befehle ich dir, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der in Not ist und arm ist in deinem Lande. Das hört sich ja ganz einfach an und ganz genau. Du musst den Armen geben. Das ist deine Pflicht als Mensch. Dann aber kommt mir die Tatsache ins Bewusstsein, dass dieses Gebot vor mindestens 2500 Jahren unseren Vorfahren gegeben wurde, zu einer Zeit, in der es keinen Sozialstaat gab, wo unser Nächster verhungert ist, wenn wir und nur wir ihm nicht geholfen haben. Es wurde auch gegeben zu einer Zeit, als es kein Drogenproblem gab. Wenn ich heute jungen Bettlern auf der Straße Geld gebe, vielleicht einen Euro. Woher weiß ich denn, dass er oder sie es nicht ausgeben, um mehr Drogen zu kaufen? In der Tora steht nicht geschrieben, du sollst jedem Drogensüchtigen helfen, seine Sucht zu befriedigen. Also, was machen wir mit diesem Gebot, wenn die Tora uns etwas befiehlt und unser Wissen und unser Verstand uns etwas anderes einflüstern? Das ist die heutige Herausforderung der Tora an jeden von uns. Mit den Tora-Gesetzen, die sich mit menschlichen Bedürfnissen befassen, zum Beispiel unserem Bedürfnis nach einem Rhythmus von Arbeit und Ruhe, haben wir kein Problem. Unser Bedürfnis für Ruhe ist so groß, wie es für unsere Vorfahren war. Wir brauchen den Sabbat so nötig wie sie. Davon kann ich, der noch in England ein Zuhause hat, ein Lied singen. Denn vor 30 Jahren hat das englische Parlament zum ersten Mal erlaubt, dass die meisten Geschäfte am Sonntag öffnen. Die Folgen für die ganze englische Gesellschaft waren verheerend. Der Ruhetag war sofort abgeschafft, Familien setzen sich nicht mehr zum Sonntagsmittagessen zusammen, die Eltern sind unterwegs beim Einkauf und die Jugendlichen verdienen sich ihr Taschengeld, indem sie an den Kassen der größeren Geschäfte und Kaufhäuser sitzen. Mit der Zerstörung des Ruhetags hat das englische Parlament auch das englische Familienleben zerstört. Das habe ich miterlebt. Darum ist für mich das Sabbatgebot heiliger denn je und so ewig, wie es am Sinai war. Sollten wir anfangen, Tora-Gesetze rücksichtslos abzuschaffen, dann bliebe nichts übrig von unserem 3000 Jahre alten Judentum. Denn es gibt kein Judentum ohne Sabbat, ohne das Passafest, ohne das 24-Stunden-Fasten am Versöhnungstag an Yom Kippur. Und es gibt kein Judentum ohne Nächstenliebe und ohne Barmherzigkeit.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner William Wolf aus Schwerin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.